Ich habe Urlaub. 2 Wochen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Geht's dir auch so? Oder bist du so einer, der sagt, ich endlich Urlaub, ich schalte vollkommen ab, reicht mir.
Hattest du nicht Urlaub?
Nee, ich hatte 5 Tage so mal frei, aber die waren dann doch wieder so ein bisschen so gespickt.
Jetzt hast du erst Urlaub.
Mit QM und so weiter, ja, genau.
Okay, krass.
Genau.
Nee, ich habe tatsächlich keinen Urlaub. Ich hatte jetzt 1 Woche Urlaub. Und man merkt ja dann doch, das Leben, das ist schon sehr gefüllt. Also wenn man promoviert, nebenbei noch so Rum-Influenced-Podcasts aufnimmt und dann auch noch 50% arbeitet, also das nimmt schon sehr viel ein. Also ich bin eigentlich jeden Tag immer mit irgendwas beschäftigt. Ich habe gar nicht mal so dieses einfach mal so liegen und nichts tun, sondern man ist immer irgendwie mit einem Gedanken irgendwo.
Das unruhige Leben eines Influencers, der auch noch studiert und halbtags arbeitet.
Schön, ich studiere nicht mehr. Alle sagen immer, ich würde studieren. Ja, also promovieren ist ja nicht studieren. Ja. Das ist ja nicht studieren.
Aber dennoch bist du wissenschaftlich unterwegs.
Ja, ja, klar.
Und musst alles sehr
aber
genau.
Aber auch ich hatte jetzt eine Pause von einem halben Jahr. Ich muss mich jetzt auch erstmal wieder reinfinden in das Ganze.
Ja, und ich auch, weil für mich geht jetzt in dem Urlaub nämlich auch nicht einfach so mal Füße hochlegen los, sondern das hier ist ein Riesenbuch. Detail, das darf ich mir dann zu Gemüte führen.
Ja. Also dein Plan ist immer noch, das ohne Kurs durchzuziehen?
Nein. Ich mache in meinem Urlaub geht auch schon tatsächlich Kurs in der Schule los. Auch das wird losgehen. Und der liebe Azubi Simon, wir sind übrigens jetzt ein Ausbildungsbetrieb, also Retterview kannst du jetzt ausbilden, der heute hier auch mit beisitzt, kurz mal. Sag mal hallo.
Moin.
Ah, genau. Der hat mir dieses Buch zur Verfügung gegeben. Wir sind ein Lehrrettungspodcast.
Ja.
Neue Tasse. Ach ja, und eine neue Tasse ist rausgekommen. Hast du sie gesehen?
Ich hab's gesehen. Das kommt darauf an.
Es kommt darauf an. Deine ist schon unterwegs. Du darfst dir keine Farbe auswählen. Du hast alle drinne.
Cool.
Und von daher.
Ist allerdings der Schrank voll. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich die ganzen Tassen stapeln soll. Es müssen immer 5 Tassen in Benutzung sein, sonst passt der Schrank nicht mehr. Aber bevor wir das Intro jetzt viel zu lange ziehen, würde ich sagen,
hauen wir mal rein.
Fangen wir mal an.
Intro ab.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Das Schlimme ist ja, ich habe ja die Tasse rausgebracht am 1. April. Ja, und wir hatten ja auch Sirenentest bei uns in Rostock am 1. April und viele dachten ja, das wäre ein April-Scherz, als wir das gepostet haben, und so haben sie es jetzt auch mit der Tasse gedacht. Also die denken, nee, das ist wirklich ein Scherz nur von den beiden. Das machen die nicht. So ein doofer Spruch auf einer Tasse. Aber wir haben es ja auch lange angekündigt.
Letztes Jahr haben wir irgendeinen April-Scherz gemacht, so irgendeinen doofen, ne?
Ja. Ich hätte jetzt auch erst gedacht, dass wir dieses mit dem Ausbildungspodcast tatsächlich so wahr machen, sagen, also wir bilden jetzt aus, wir haben jetzt eine GmbH gegründet und bilden jetzt richtig Redfluencer aus und zeigen, wie man Podcast macht. Da hätten sich bestimmt ein paar gemeldet, aber am Ende hätten wir dann, na, ich weiß nicht, einige hätten sich, glaube ich, darauf eingelassen.
Ja, mehr oder weniger. Ich habe jetzt gesehen, wie heißen diese zwei von Auf Streife, Philipp Stehling und KKG, die machen jetzt ein Community-Wochenende, wo die irgendwie irgendeine Jugendherberge gemietet haben und da den ganzen Tag nur mit ihrer Community verbringen. Und wer das mal erlebt hat auf der Rettmobil, da stehen wirklich Leute die ganze Zeit nur bei denen. Aber die ganze Zeit nur bei denen. Ich weiß nicht, ob ich das ein Wochenende aushalten würde, jetzt mal im Ernst. Also die stehen ja quasi nur bei dir.
Vor 3 Tagen gefragt, ob wir auch mal auf der Domplatte ein Fantreffen machen. Und ich habe kategorisch gesagt, nein.
Das klassische Influencer-Fantreffen.
Ja, genau, auf der Domplatte. Oder auf der Treppe war das ja immer. Ich glaube, da ist aber gerade Baustelle. Na, das funktioniert nicht so ganz. Aber ich glaube, das lassen wir sein. Ich glaube, dafür sind die Messen auch ganz gut. Und vor allen Dingen auch unsere Shows. Hast du denn einen Saal gesehen, wo wir auftreten sollen? Ich will noch nicht zu viel verraten, aber
ich habe das Bild geschickt.
In Berlin, in so einem riesen, coolen
Saal. Ich dachte, du wärst da gewesen.
Nein, das ist unser Saal. Das ist der Saal, wo wir auftreten sollen. Und ich weiß gar nicht, wie wir den füllen sollen in Berlin.
Dann müssen wir aber erst vorher nochmal mit einem Dramaturgen sprechen, dass wir da auch eine vernünftige Show hinliefern. Dann müssen wir uns ja mal Richtung Stand-Up-Comedy entwickeln. Übrigens, apropos Stand-Up-Comedy, eine große Empfehlung geht raus. Ich bin ja so ein kleiner Flieger tief im Herzen.
Echt, das haben wir noch gar nicht bekommen.
Und deshalb wurde mir jetzt vorgeschlagen von JP Performance, dass er jetzt bei der Bundeswehr war, bin ich natürlich schwer neidisch drauf und da die Eurofighter sich anschauen durfte. Und dann hat er mal das gemacht, weil er möchte Jet Passenger sein, also er möchte einmal mitfliegen. Boah. Und dazu musst du einmal so ein medizinisches Auswahlverfahren machen. Das musste ich ja auch machen, genau das Gleiche. Beziehungsweise ich musste ein bisschen mehr machen, weil ich ja wirklich fliegen wollte. Und jetzt spricht man schon aus dem großen Alter. Damals, als ich da war das noch ganz anders. Aber da ist jetzt echt viele junge Ärzte und ein junger Arzt, der super lustig ist und da die ganze Zeit mit dem rumshakert und so diese klassischen Ärztewitze macht oder Rettungsdienstlerwitze auch.
Ja.
Also das lohnt sich sehr, sich das mal anzuschauen. Und relativ interessant fand ich, man hat dann bei ihm festgestellt, oder die Kardiologin hat das bei ihm festgestellt, dass er einen erhöhten Maximaldruck war es, glaube ich, oder erhöhten diastolischen Druck im rechten Herzen hat.
Mhm.
Und dann sagte sie, sie machen bestimmt Kraftsport, ne? Dann meint er ja. Und dann meinte sie nämlich, das wäre begründet, läge begründet in der Pressatmung. Und man soll auf gar keinen Fall Pressatmung machen beim Kraftsport, denn das führt nämlich dazu, dass der Druck im Lungenkreislauf als auch dann am Herzen steigt, auch der Grunddruck, dass die ganze Zeit ein hoher Druck herrscht. Und sie sagte, bei ihm wäre es wirklich an der Grenze, wenn er weitermachen würde, würde er sich eine Herzinsuffizienz schießen. Obwohl man ja eigentlich denkt, man macht durch diesen Kraftsport was Gutes. Also das fand ich sehr, sehr interessant.
Was sagt denn unser Kraftsportler dazu? Also bist du auch so ein Pressdrucker? So, oder?
Ich habe noch nie drüber nachgedacht.
Ne? Ja,
jetzt schon.
Ja. Jetzt auf jeden Fall schon.
Morgen. Und Proteine, sagt sie. Proteine sind Gift. Also sagt sie, Proteinshakes, da zerschießt man sich. Ja, man muss sich immer vorstellen, es hat ja immer zwei Nutzen. Ne? Hm. Also alles hat ja immer zwei Seiten. Und ich bin ja sowieso der Meinung, der Körper ist nicht für Extreme ausgelegt. Immer dieses extreme Konsum von einem Produkt. Und sie sagt halt, ja, Proteinshakes, Muskelaufbau, ja, schön und gut. Aber es macht dir halt die Nieren kaputt. Und es werden immer mehr Patienten, ja, jetzt wart ab, die sagte, immer mehr Patienten, die jetzt an der Dialyse hängen, dass die nämlich genau mal solche Kraftsportler waren, die sich nur dieses Zeug reingepumpt haben. Insofern gebe ich das mal zu bedenken.
Ja, er kann nicht anders, tut mir leid. Dass ihr jetzt, du darfst mal ganz kurz.
Dankeschön, ich fühle mich geehrt. Absolut richtig, ne? Aber es gibt ja Studien, ne? Und du predigst ja auch gerne Studien. Und absolut alle widerlegen diese Aussagen. Ich glaube, in den 70ern gab es welche, da wurde gesagt, ja, kann sein, aber mittlerweile Metadaten, die komplett dagegen sprechen. Und
ich würde sagen, wir nutzen da unsere Community einfach und da werden wir doch bestimmt den ein oder anderen haben.
Also ich zitiere ja hier auch nur eine Ärztin. Ich weiß ja nicht, wann du Medizin studiert hast.
Entschuldigung,
aber,
Götter in Weiß, ja.
Ja, da muss man mal gucken.
Übrigens sind wir direkt beim nächsten Thema, Götter in Weiß. Also das fand ich ja sehr beeindruckend. Ich war jetzt beim Telenotarzt Montag. Was für ein Minenfeld eigentlich dieses Thema Telemedizin ist.
Wieso?
Also ich habe da ja einen Vlog draus gemacht und die Kommentare waren ja wirklich, also wer einen Telenotarzt braucht, der muss seine Urkunde direkt abgeben. Und Leute so krass negativ eingestellt. Ich merke auch, viele Rettungsdienste, also es ist mittlerweile dieses Thema Notarzt, ist so minenbehaftet im Rettungsdienst. Das geht echt in eine gefährliche Richtung. Also das wird sich, glaube ich, noch zum Krieg entwickeln.
Ich finde es immer so schade manchmal, wenn ich für ein gewisses Medikament, nehmen wir mal Nifedipin, ne, blutdrucksenkendes Medikament, dafür nachts, egal wann, eigentlich einen Notarzt rausrufen muss. Nicht des Menschen wegen, dass er, der arme Mensch muss da jetzt zu mir kommen, sondern dass ich ein Kompetenzauto, was auch noch eine Ressource, die noch sehr selten ist, seltener als ein RTW, hier noch für blockieren muss, nur damit er das, was ich wahrscheinlich schon abgefragt habe und er auch wahrscheinlich per Telefon hätte machen können, rausrufen muss oder gewisse andere Sachen auch, die wir durchaus als notfallsanitäter Rettungsassistenten handeln können ohne Notarzt. Und deswegen finde ich das Telenotarzt-System ein Ding, das wir definitiv fördern müssen und das auch immer weiter etabliert wird jetzt mittlerweile. Und Aachen hat mich sehr beeindruckt davon. Ja.
Das ist halt dieses Ding so, man hat mal eine Idee, aber am Ende, das sagte auch der Notarzt übrigens, der Telenotarzt war, der war auch der, bei dem du gesessen hast. Der
meinte direkt,
dein Kollege hier, ne, der hat doch von dieser Übergabe so rumgeschwärmt. Ja. Und er sagte halt, die ursprüngliche Idee des Telenotarztes ist es eigentlich, dass man keine physischen Notärzte mehr rausschicken möchte für Dinge, wo es eigentlich nur um die große, grobe Präsenz geht, aber gar nicht um die Maßnahme. Das war die ursprüngliche Idee des Telenotarztes, dass das jetzt zu was verkommt, wir wollen jetzt irgendwie da über jedem Einsatz dabei sein, was weiß ich. Das ist alles eine Entwicklung, hat sich verselbstständigt. Aber die Uridee, und so wird es ja auch in Aachen gelebt, ist eigentlich, das Ziel ist, kein physischer Notarzt fährt raus, sondern man versucht alles über den Telenotarzt abzuarbeiten.
Ja, vor allen Dingen auch diese heilkundliche Maßnahme, die ja per Gesetz noch nicht so richtig manifestiert ist, diese dann noch quasi sicherer zu machen oder auch dieses Beherrschen durchaus sicherer zu machen. Klar, einige Maßnahmen musst du definitiv auch, wenn du sie nicht beherrschst, dann durch einen physischen Notarzt begleiten lassen. Ja, aber einiges haben wir auch selbst gesehen, geht ja eben dann durch einen Telenotarzt auch. Und ja, diese Übergabe nehme ich immer gerne als Beispiel dafür mit dem Herzinfarkt, dem klassischen, wo wir alle wissen, was da so kommen muss, was da aufgezogen werden muss und einfach nur noch ein Arzt sagen muss, jo, wunderbar, schön, die Werte gefallen, ja, machen wir so.
No. Warum ja, genau so war es auch, als der Marc, da war gerade viel Trouble und dann waren 3 Verlegungen gleichzeitig und dann rief irgendjemand an, du hörtest den Marc nur, hi, hier ist der Marc, ja, können wir so machen, tschüss. Das war das Gespräch, wirklich ja. Eine Minute und er war dann auch nur so die Augen am Rollen, so jetzt haben die dafür angerufen. Oh, so, also es ist ja nicht so, als wenn die Notärzte das nicht auch stören würde. Mittlerweile merke ich auch die Hubschrauber, das ist jetzt auch ein Riesenproblem und da würde ich mich interessieren, ob das jetzt auch ein deutschlandweites Problem ist oder jetzt hier nur ein regionales. Hm. Ich habe jetzt schon aus 2 Rettungsdienstbereichen diese Problematik gehört. Und zwar wurde in beiden Rettungsdienstbereichen auf georeferenzierte Alarmierung umgestellt, also nächste Fahrzeugstrategie. Hm. Und da wurde einfach der Hubschrauber berücksichtigt wie ein Auto. Das bedeutet, der Hubschrauber fliegt jetzt teilweise in Bereiche, wo der vorher nicht hingeflogen ist, weil er errechnet schneller ist als der Notarzt, der Bodengebundene. Und das bedeutet, der Hubschrauber, keine Ahnung, der fliegt einfach ganz normal in die Städte rein. So. Hm. Und ich finde das aus vielen Punkten problematisch. Zum einen, weil man ja den Landleuten jegliche Möglichkeit nimmt, irgendwie, wenn ein Notarzt raus ist, zügig ein Luftrettungsmittel zu bekommen. Und zum anderen provoziert man völlig unnötige Hubschraubereinsätze, also die fliegen zur Verweigerung, zum abgelaufenen Krampfanfall. Und da muss man ja mal nach der Sinnhaftigkeit fragen. Und ich finde das dann so paradox, wenn man irgendwie auf der einen Seite sagt, ja, wir müssen uns jetzt alle mal nachhaltig aufstellen und Elektro-NEFs beschaffen und Elektrofahrzeuge, aber wir schicken ja die Hubschrauber trotzdem für alles raus. Die CO2-Bilanz ist dann direkt weg. Übrigens eine Flugminute 60 Euro. Hm. Das bedeutet einmal starten, landen, abbestellt, 20 Minuten, 2000 Euro weg.
Kannst du in die Flugminute auch nicht nur das Starten, sondern also allein schon Engine-Start und so weiter, die Minute, ab der Minute geht schon los, ne? Da ist schon so viel verbrannt.
Ich weiß nicht, ist das nur in Rostock, also wenn ihr, glaubst mir, wenn ihr umstellt, ich meine, ihr habt, glaube ich, einen Sekundärhubschrauber auf georeferenziert.
Der mittlerweile fliegt übrigens.
Ja, aber dann fliegt dann fährt euer NEF keine Einsätze mehr, sondern dann fliegt die ganze Zeit der Hubschrauber. Und da muss man halt sagen, da frage ich mich ja, wann die Grünen mal auf diesen Trichter kommen, weil das kann es einfach nicht sein. Also das ist nicht mehr so, weil jetzt für den Laien Hubschrauber, oh mein Gott, da muss was Schlimmes passiert sein, sondern das ist Hubschrauber, wir brauchen eine Unterschrift für eine Mitfahrtverweigerung.
Ja, okay, für sowas finde ich es auch wirklich echt lapidar. Ansonsten sind wir halt eben ein großes Flächenland mit ganz wenig Einwohnerdichte. Ne? Also dieses, ich rede jetzt gerade vom NEH, ne? Da ist es schon sinnvoll, also dieses NEH-Kessin, die sollten wir auch mal einladen. Das ist bestimmt auch interessant, was kostet das Ganze und so weiter. Ist es denn ein NEF-Ersatz quasi, den man durchaus etablieren kann oder weiter behalten sollte oder da sich was Neues ausdenkt. Aber klar, wir haben auch ganz oft Notarzteinsätze, wo eben so ein Christoph 39 hier bei uns aus Güstrow, ne, Rettungshubschrauber, da mal hinfliegt, um einfach NEF zu spielen. Das gibt es tatsächlich auch, NEH.
Ja, also hier in NRW wird es immer mehr. Und ich finde halt so, Hubschrauber hier in NRW sind halt so Verbünde. Also wir teilen sich mehrere Kreise. Die haben Einzugsgebiet von mehreren, keine Ahnung, 50, 80 Kilometern. Und ich habe einen Kollegen, der sagt halt zu Recht, der sagt, meine Mutter, wenn die auf dem Land fällt, ja, und dann kommt da der Notarzt oder der RTW, die brauchen alle eine halbe Stunde, weil der scheiß Hubschrauber bei einer Mitfahrtverweigerung steht, dann gibt es richtig Ärger. Und ja, aus der Sicht musst du es ja auch mal denken. Mhm. Also die fliegen dann im städtischen Umfeld, wo vorher NEFs hingefahren sind und du musst dir ja vorstellen, da ist ja vorher ein RTW da. Mhm. Also da ist der Notfallsanitäter drauf, der kann das ja alles. So, ja. Da muss man ja nicht primär einen Hubschrauber rausschicken. Also ich kannte das so, Hubschrauber fliegt, wenn kein bodengebundener Notarzt mehr frei ist, fliegt der ins urbane Setting.
Ich bin ja immer so ein Optimist und hoffe einfach mal, dass der Notfallsanitäter immer mehr etabliert wird, auch in seiner Fachkompetenz und dass man immer mehr lernt und erkennt, dass Notfallsanitäter, gerade die jetzt frisch ausgebildet sind oder werden, eine gewisse Kompetenz auch zeigen und erlangen und den Leuten auch draußen zeigen, hey, also wir können auch was, wir sind nicht nur Taxifahrer. Das ist auch mein Lieblingsspruch zurzeit ein bisschen bei Hausärztinnen und Hausärzten, die ja immer sagen, ach, sie kommen ja schnell und ja, also hier ist der Zettel, fahren Sie mal. Und dann, wollen Sie noch eine Übergabe haben? Ja, ich möchte den Patienten gerne kennenlernen und die Anamnese und so weiter.
Tatsächlich. Patiententinder.
Ja, tatsächlich. Ja, rechts swipe, links swipe. Und dann gucken wir mal. Genau. Ja, Das war, ist auf jeden Fall immer, ist, ist immer wieder spannend. Wir hatten heute übrigens auch 5 Einsätze ohne Notarzt. Obwohl sie beim einen was mitschicken wollen, haben wir gleich gesagt, nee, das gucken wir uns erstmal an.
Also aber letztens fand ich mega lustig die Geschichte, hat ein Kollege erzählt, der sowieso so völlig auf dem, der kann Notärzte einfach nicht ab. Der hat so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit, kennst du dieses, das kannst du eigentlich mal einspielen, nur die Tonspur oder im Video, wenn es im Videopodcast, kennst du Thomas Tuchel, Trainer, Fußballtrainer,
ja, ja,
der jetzt bei Bayern ist und der war damals bei Mainz und da scheißt er den Spieler zusammen. Und dann sagt er, hör mal, nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst hier ins Training und machst nur dein eigenes Ding. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick, da noch eine Idee und nichts klappt davon. Und ungefähr so ist er nur mit Notärzten. Du kommst hier zum Einsatz, ja, hier noch ein Medikament, da noch ein Medikament, nichts klappt davon. Herrlich. Jeder behandelt nach Leitlinie, aber du hast eine bessere Idee. Und jedenfalls sagte er letztens, er wurde dann auch,
so, hat er nicht gesagt. Ja.
Und der ist halt Notarzt durch und durch. Und letztens war dann wieder, sagt er, war schon wieder völlige Eskalation. Ja, ja, dann abgelaufener Krampfanfall. Da schicken die uns da den Christoph, schlag mich tot. Dann sagte er, dann waren die da schon wieder wild am Funken. Hör mal, welches Polizeiauto kann uns aufnehmen und irgendwo hinfahren, weil wir nicht direkt da landen können. Und dann sagt er einfach nur so in den Funk, es ging um abgelaufenen Krampfanfall. Ne, brauchst ja keinen Notarzt, krampft ja nicht mehr. Ja. Sagt er dann einfach nur so trocken in den Funk irgendwie, ja, hör mal, wollt ihr dafür jetzt eigentlich wirklich den Christoph landen lassen? Und dann war irgendwie, ja, wenn du nicht brauchst, kannst du ja abbestellen. Und er sagte ohne Witz, der Christoph, also der Hubschrauber, war 5 Minuten vor ihm da. Die hatten die Rotoren laufen, sind gar nicht ausgestiegen. Die haben einfach nur gewartet. Da sind die mit dem RTW dran vorbeigefahren. Kannst auch wieder keinem erzählen, ne? Und ja, was war es vor Ort? Ein RTW-Einsatz. Haben gesagt, kann abbrechen. Hat keine 30 Sekunden gedauert. Also so,
und er guckt so mit grimmiger Miene nur aus dem RTW auf den Hubschrauber und die so, okay. Ja, genau.
Die dachten sich, komm, nö. Schön, dass der Notarzt das genauso sieht wie wir steigen gar nicht aus.
Aber ich glaube, so ein Kompetenzgerangel wird es wahrscheinlich auch mal häufiger geben, wenn da so Fachlichkeiten oder so ein bisschen, auf, also Fachlichkeiten anverstehen, wenn da so Fachwissen aufeinander trifft. Ja? Klar, Notfallsanitäter sind keine studierten Mediziner, ne, und so weiter, aber wir haben ja auch ein gewisses Fachwissen erlangt und auch unsere, die das jetzt 3 Jahre gemacht haben, wahrscheinlich noch weitaus mehr als ich als Assistent, der das jetzt in der Ergänzungsprüfung macht. Aber das wird noch öfter kommen, dass man sich auch mal fragt, warum der Notarzt jetzt 2 Hübe Nitro gibt und gleich drauf nochmal Urapidil in einer gewissen Höhe, anstatt mal einfach abzuwarten, ob der Blutdruck nicht sinkt. Das erlebe ich tatsächlich häufiger mal, obwohl Nitro woanders ansetzt als Urapidil. Nichtsdestotrotz sollte man das abwarten. Da stehe ich auch manchmal da. Hey, der hat es wirklich eilig. Es ist nachts 3 Uhr. Wollen wir nicht mal lieber ein bisschen abwarten? Und dann, oh, der Blutdruck ist jetzt ganz schön gesunken. Ja, woran das wohl liegt? Was war das? Ja, alles gut. Du bist der Arzt. Aber ja, so einen Spruch gibt es da doch schon gerne. Der Boris ist übrigens auch so einer. Der hält da auch nicht mehr vor. Jetzt, wo er Notfallsanitäter ist.
Ja, der pöbelt ja auch schon die Notaufnahmen an. Hat er damals schon gemacht.
Ne? Ah, ja. Oh ja, ich war heute auch, wir hatten einen jungen Mann, 16 Jahre alt, mit einer Klavikula-Fraktur, Klavikula übrigens Schlüsselbein, nach sportlicher Aktivität irgendwie da so ringgeknallt und so weiter. Und erstmal hatten wir Beef mit der Klinik, so mit der Kinderklinik, weil die nehmen nicht mehr ab 16 auf, nur noch bis 15 Uhr. Das heißt, einmal rumfahren zur anderen Klinik und dort haben wir ihn dann, weil er wollte einfach sitzen, liegen, tat ihm doch sehr weh, haben wir ihn auf den Stuhl reingebracht, die Notaufnahme. Und da kommt auch prompt der, was ist das denn hier und so weiter. Ja, 16, ja, schon klar, ist der alt genug hierfür? Hörst du erstmal, was er hat? Ja, dann nimm doch mal hier die Armschlaufe ab, das tut ihm weh. Und so, der soll das mal hängen lassen. Dann sagt der Kleine so, nee, hängen tut weh. Ach komm, hab dich nicht so. Ich dachte so, oh nee, dann hat er auch einen Spruch. Du, wenn du nicht arbeiten möchtest, dann geh doch bitte zu irgendeinem anderen Patienten, aber ich möchte hier einen anderen Pfleger haben. Fertig. Nee, das ging gar nicht. Da freue ich mich echt drauf. Sollten wir Kim nochmal da haben, da müssen wir nochmal drüber reden.
Ja. Ja,
also Notaufnahme versus Rettungsdienst ist immer wieder ein Thema. Und es gibt da gewisse, auch mittlerweile Pflegerrabiatas, die da nicht vorhalten können, jedes Mal. Und die sind auch schon sehr in aller Munde bei uns.
Mhm. Ja, das stimmt wirklich. Wir haben da auch so ein paar Kandidaten, die kennt jeder. Aber wir hatten jetzt einen Einsatz, fand ich auch wieder symptomatisch. Krankentransport war das. Da war eine Dame, kommende da rein, sitzt da im Altenheim. Erstmal wusste keiner, dass überhaupt jemand angerufen hat. Da steigt ja schon der Puls, weil scheinbar scheint das ja wieder eine ganz merkwürdige Nummer zu werden. Sagt die Patientin, nimmt Eliquis, also Blutverdünner, und sagte, sie ist irgendwo gegengekommen mit dem Bein. Dann hat das angefangen zu bluten, war eine Ablederung. Ja, und das war um 6 Uhr morgens. Wir wurden um 12 Uhr angerufen. Und ja, man hat dann Verband drum gemacht, aber ja, die Blutung würde nicht zum Stehen kommen. Dann musste ich wieder an unsere S3-Polytrauma-Leitlinie denken. Hm. Wenn der Verband durchsuppt, dann wäre es mal Zeit, die nächste Eskalationsstufe zu probieren. Wenn man also nur eine Wundauflage drauf tut und die ist rot und die war wirklich rot, also das nicht mehr unterscheiden können, war die mal weiß oder rot, dann hätte man es mal mit einem Druckverband probieren können. Ja. Und ja, ich habe dann mal gesagt, wer hat denn diesen Verband gemacht? Und dann meinte, ja, das war die Kollegin von aus dem Frühdienst, meine ich. Ja, dann sagen Sie der doch mal bitte dann nächstes, wie man einen Druckverband korrekt anlegt. Weil das war einfach nur, ja, die ganze Trage war voll Blut. Dann haben wir den da neu angelegt und zack, hat's funktioniert. Also,
herrlich. Ja. Meine Kollegen hatten mir da auch was aus dieser Woche erzählt, weil es eine Beschwerde durch einen ambulanten Pflegedienst gab gegen sie, wo ich aber finde, der nicht berechtigt ist, so wie sie es erzählt haben. Sie hatte einen Azubi mit, es ging um Blutdruck. 200er Blutdruck, ja, hat einen Rettungsdienst gerufen, die gute Dame für die Patientin. Die Patientin hatte keine Symptomatik. Nichts. Das war einfach ein Zufallsbefund, weil sie Blutdruck messen war. So, und die Kollegen kamen an, haben das abgeklärt, haben auch gemessen. Ja, 200, stimmt tatsächlich. Hatte auch ein Notfallmedikament, nämlich Nifedipin, auf der Liste, die sie nicht genommen hat. Für den Bedarfsfall sollen sie das nehmen. Das heißt, sie haben ihr gesagt, sie könnten jetzt Nifedipin nehmen. Ja, und dann sollte sich das natürlich über die nächsten Stunden nicht bessern. Dann müssen sie den Rettungsdienst nochmal rufen, beziehungsweise in die Klinik, wie auch immer sie da hinkommen. Da sagte die Dame, also jetzt hören Sie mal auf, mit sowas zu machen. Geben Sie ihr doch einfach mal Nitro. Ja, ich habe einen Azubi mit. Ich kenne mich aus. Ja, und das war dann zu viel für die Kollegen. Also da ging dann, ich hätte gern Mäuschen gespielt, was da abging. Aber das war wirklich ein gegenseitiges Argumentieren, was das denn jetzt hier soll und so weiter. Warum sie denn den Rettungsdienst ruft, wenn sie sich doch so gut auskennt. Ja, wäre früher auch mal im Rettungsdienst gefahren, deswegen kenne sie sich eben da so aus. Und man hat es dann dabei belassen, ihr Nifedipin zu geben. Und sie ist dann argwöhnisch abgedampft und hat dem Azubi nur noch gesagt, so solltest du nicht umgehen und so weiter. Und das solltest du dir nicht gefallen lassen, so sagte sie das wohl, ja. Von Rettungsdienstlern sollte man sich das nicht so gefallen lassen.
Ja, hat wahrscheinlich jeder, kann so seine Leiden erzählen.
Ja.
Rettungsdienst wahrscheinlich auch nicht ohne, ne? Also ich will zumindest nicht irgendwie Altenpflegekraft seinen Rettungsdienst rufen müssen.
Ja, aber wir haben einen tollen Pfleger, den hebe ich immer vor, der, wenn wir kommen, ist alles fertig. Wir haben den Medplan, wir haben den Überleitungsbogen auf dem Medplan oder Überleitungsbogen.
Zugang liegt.
Das wäre noch, er hat schon gesagt, er würde es gerne machen, wenn er es innerhalb seiner Pflegedienst machen dürfte. Er ist früher Rettungsassistent auch gewesen. Schreibt immer Blutdruck, Puls, BZ auf. Er hat sich letztens entschuldigt, dass er das BZ mal nicht gemessen hat, wegen einer Kopfplatzwunde. Hat er uns gerufen und Antikoagulation. Und der ist wirklich klasse. Ne? Der entschuldigt sich auch fünfmal immer dafür, dass er uns rufen muss, aber das muss er ja gar nicht. Und wir wollten den Patienten dann schon rüberlagern und er ist auch wirklich ein Bolide, ne? So einer, der geht da trainieren und alles mögliche. Und dann habe den Herrn schon gegriffen und er griff nur den Herrn mit beiden Armen, ja, und quetschte meine Hand so dazwischen ein und zog mich dann mit dem Patienten auf die Trage. Also mein Kollege kam nicht mehr aus dem Lachen raus. Das muss man sich so vorstellen, wie man so hinterherzieht und er nimmt den Patienten. Der Patient lag sicher auf der Trage und ich auch fast mit ihm drauf. Ja, also so kräftig, aber er wollte das einfach nett machen und uns das Überlagern dann eben abnehmen und uns schonen um 3 Uhr nachts. Aber der ist toll. Ja, also das waren auch gute Beispiele. Nicht, dass ihr immer sagt, dass wir immer nur meckern über Pflegekräfte und ähnliches. Das hatten wir auch. Wir haben übrigens auch noch 1-2 E-Mails bekommen, auch sehr lange E-Mails. Eine dürfen wir nicht vorlesen, aber danke für das ganz liebe Feedback. Das ist ein riesen ausführliches Feedback. Lies es dir mal durch. Sind sehr, sehr schöne, konstruktive, tolle Sachen drin. Die sollen wir aber für uns mal durchlesen. Und dann muss ich mal gucken, hier steht, glaube ich, anonym drin. Wenn nicht, ich lasse einfach mal den Namen weg, gehe so ein bisschen durch. 39 Jahre jung, seit 2015 hauptberuflich bei der Feuerwehr in Hamburg, seit 2016 im Einsatzdienst als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter und jetzt im dritten Jahr Ausbildung Notfallsanitäter und ist rein zufällig auf einen Podcast gestoßen, auf Amazon Music und ja, also hört uns auf jeden Fall. Seit der 80. Folge ist er auf jeden Fall mit dabei, hat die vorherigen einfach mal ausgeblendet. Also solltest dir irgendeine Frage mal offen bleiben, ja? Versucht das auch in den anderen Folgen zu finden. Aber er wollte seinen Senf mal dazugeben, sonst ist er still der Zuhörer. In der ersten von mir gehörten Folge habt ihr darüber gesprochen, wie gut es wäre, wenn Feuerwehrleute auch gleichzeitig Notfallsanitäter wären. Ich wage es zu behaupten, dass ich genau das werde mit Abschluss meiner Notfallsanitäterprüfung. Im Einsatzdienst erlebe ich oft, wie gut es ist, wenn die Weißen, also die Ärzte, wissen, was die Blauen machen und umgekehrt. Ich, oder meint ihr damit, sind die Blauen Feuerwehrleute? bei euch?
Das weiß ich nicht. Ich kenne das als Polizei.
Ja, okay, in Hamburg, dann mag das so sein. Also auf jeden Fall, was sie tun, umgekehrt auch. Ich weiß, was er oder sie tut und als nächstes kommt und ohne ihm großartig mit ihm zu sprechen. Einfach genial. Selbiges erlebe ich auch in der Freiwilligen Feuerwehr in meinem aktuellen Wohnort in Schleswig-Holstein bei der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Wir sind insgesamt 3 Leute mit Rettungsdiensthintergrund, NS und so weiter in der Freiwilligen Feuerwehr und man merkt den Benefit für die Versorgung von Opfern, gerade bei Verkehrsunfällen oder eben auf dem Feuer. Die Blaulichtnomaden, sehr interessant davon zu hören. Den Artikel des Spiegels werdet ihr auch mal lesen, hat er gesagt. Das hat er wahrscheinlich jetzt auch schon mittlerweile gemacht. Bei der Familiensituation kann er das nicht machen. Achso, er hat dann einfach noch ein paar Feedbacks gegeben und er sagt eben auch, dass bei ihm es ab und zu mal vorgekommen ist schon, dass Leute auf der Wache krank machen, nur um Blaulichtnomade zu spielen. Also weil sie auf einer anderen Wache besser verdienen. Oh, ich hoffe mal,
wenn das rauskommt,
da nicht einer mal wie was rauskommt. Und das findet er natürlich absolut nicht tragbar. Ja. Und sehr beeindruckt, auch hier wieder ein Feedback an unsere Pilotin, hat ihn eben diese Folge. Und er hat wirklich das verinnerlicht, beziehungsweise hat gesagt, wow, daran hat er doch gar nicht so gedacht, dass dieses Auswendiglernen gerade mit deinem Video eigentlich so anzweifelbar ist und dass man da wirklich wegkommen sollte. Auf jeden Fall sollen wir immer so weitermachen und er freut sich schon auf die nächste Folge, kann gar nicht mehr erwarten. Vielen Dank auf
jeden
Fall.
Mir sagte aber letztens ein ärztlicher Leiter, die besten Einsätze hat er mit der Freiwilligen Feuerwehr, weil die wissen, was sie können und was sie nicht können und die mischen sich deshalb nicht ein. Also das muss man ja schon sagen, Feuerwehrleute, die im Rettungsdienst sind, die neigen ja dazu, ihren Senf dazu zu geben und einfach nicht das hinzunehmen einfach mal und oder in Frage zu stellen, ob sie das jetzt genauso machen würden. Und wenn du natürlich jetzt zum Beispiel die FF hast, die einfach nicht, das ist nicht böse gemeint, aber das einfach nicht weiß, dann nimmt man das ja einfach hin. Und dann macht man das einfach. Also da gab es vorher schon Diskussionen, wo es irgendwie ums Tragen von Patienten ging, wo Case Reports geschrieben wurden, wo es dann so weit ging, also wir machen das dann jetzt alleine und ihr könnt und was weiß ich. Also ja, spannend.
Ja, kann ich bestätigen und auch nicht bestätigen. Also ich habe
mal so, mal so
Feuerwehrmenschen, die wirklich da auch Kompetenz haben. Aber auch, weil vor allen Dingen merkst du es bei den Leuten, die du auch schon aus dem Rettungsdienst kennst, also die auf dem LF sind und so weiter und dann im Rettungsdienst, die kommen dann auch an, kann ich dir helfen? Ne? Aber ja, bei der Freiwilligen ist das auch wirklich, wirklich cool und klasse. Ich weiß auch nicht, ob die anders proben, üben, Ausbildung noch mit untermachen in ihrer
Wache. Oh, jetzt stößt du eine Diskussion. Da werden sich jetzt 100 Freiwillige melden, die das beantworten. Da können wir mal den Feuerwehr-Willi mit reinholen. Mit dem habe ich das nämlich noch geschrieben.
So viele Sachen.
Aber es hat jemand auch geschrieben, der Thomas, zum Thema Hamburg oder Hamburg.
Mhm. Ich habe es gelesen.
Und er sagt, er ist sonst still dazu. Man soll ja mal beide Seiten zeigen, ne? Und er muss mal seinen Senf dazugeben, denn er hat ja gesehen, es geht um das Thema Falk-Ausschreibung, hört dazu gerne die letzte Folge rein und er möchte als ehemaliger Falk-Mitarbeiter berichten, 1997 im Rettungsdienst, 2017 Ergänzungsquali zum Notsan und er war immer beim DRK, die haben mehrere Ausschreibungen durchlaufen, immer DRK den Zuschlag bekommen bis 2019. Dann hat das Landratsamt scheinbar andere Pläne und hat die Ausschreibungskriterien so gestaltet, dass es für unseren Kreisverband ein zu hohes Risiko bedeutet hätte, weil man irgendwie 1,8 Millionen Euro Bürgschaft hätten hinterlegen müssen. Und einen anderen Bieter gab es nicht. Und dass sich jeder auf nur ein Los bewerben durfte, Und Dann wurde Falk aufmerksam, damals noch ASG Promedica, später zu Falk Ost umbenannt. Das muss man ja ein bisschen trennen, also nicht umbenannt. Ein Aufkaufen ist ja kein Umbenennen in dem Sinne. Also das muss man schon ausdifferenzieren. Also ich will nicht sagen, das ist sicherlich aufgekauft und eingemeindet, aber es ist jetzt nicht so, dass es umbenannt wurde, einfach nur. So ist es nicht. Und die Mitarbeiter hat keiner gefragt, ob uns das gefällt. Ja gut, wir wurden per Betriebsübergang übernommen und ja, er bekommt jetzt mehr Geld als beim DRK, darüber beschwert er sich auch nicht, aber er musste sich das laut Tarif zustehende Gehalt auch erstmal einklagen und bla 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 bla. Er würde die Gehaltsabrechnungsgleise kontrollieren, da kann ich dir sagen, bei den Jonitern 21 das Gleiche, wir hatten Kollegen, die haben genau das Gleiche gemacht. Und da läuft es genauso. Also ich werde auch nie in meinem Leben die Verdienstabrechnungen der Johanniter verstehen. Also was man dafür für Doktortitel braucht, um das zu verstehen. Das ist einfach nur kompliziert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und bla 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 bla. Und dann. Und ja, genau. Er persönlich findet, dass Falk sich jetzt in der Opferrolle sehr gefällt. So kommt es zumindest ihm auf den Social-Media-Kanälen vor. Und warum sollte denn zum Beispiel die Falk-Akademie schließen müssen? Die Praktika lassen sich auf jeder geeigneten Rettungswache absolvieren und er findet es auch ziemlich scheinheilig, wie jetzt argumentiert wird und man sich plötzlich für Mitarbeiterinnen einsetzt, denn in den letzten Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Falk hat es wohl noch ganz anders ausgesehen, da wäre es kurz vorm Streik gewesen und ja, nichtsdestotrotz hofft er auf einen glücklichen Ausgang. Also ich muss tatsächlich sagen, ich kann das gut verstehen. Das Problem ist aus meiner Sicht immer, wenn man, also ich glaube, das Problem grundsätzlich, dass, wenn ich das jetzt aus Falk hat, ist immer, dass es irgendwie, da wo es wirklich Falk ist, organisch Falk, da ist es gut. Da wo es irgendwie eingekauft ist, eigentlich ein anderer Privater übernommen, da ist es immer so, so nehme ich das wahr. Und das, der Fall scheint ja hier auch so zu liegen, zumindest bei seinen Erfahrungen. Und jetzt zu Hamburg, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte kurz mit dem innenpolitischen Sprecher gesprochen, der hatte mir nämlich geschrieben. Und was man in Hamburg scheinbar nicht versteht oder womit man Probleme hat, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, es gab wohl mal zwei Leitstellen irgendwie.
In Hamburg?
Da war es so, ja, dass du als Patient, da konnte es sein, dass du rufst die Feuerwehr, dann kommt nicht der RTW von Falk, der 300 Meter neben dir steht, sondern irgendeiner von der Feuerwehr, der mehr länger braucht.
Ja.
Oder du rufst bei Falk an, dann kommt der Falk-RTW und die Feuerwehr schickt irgendwie einer zu. Ganz merkwürdiges System. Und in Hamburg, scheinbar schaut man doch nicht über die Landesgrenze hinaus, dachte man, okay, es geht scheinbar nur, wenn man die einen rauskickt und dann ist Ruhe.
Herrlich.
Dass es einfach auch eine Leitstelle geben kann, die sowas disponiert und alarmiert, weil es überall so ist.
Ja, ja,
deshalb bin ich kein Fan von Konzessionsmodellen, weil das irgendwie immer so komisch endet.
Dieses drüber hinausschauen über die Landesgrenzen, das kann ich auch ganz, ganz offen so sagen über mein Rettungs, weil sie haben es öffentlich so ausgesagt vor der Bürgerschaft. Da hat die Bürgerschaft mal nachgefragt, ist ein paar Jahre her schon, bezüglich warum keine Koffer-RTWs, warum so schlecht gefedert, warum diese und diese Ausstattung, warum noch nicht digitalisiert und warum kann der Landkreis das und die nicht? Und die Antwort der Stadt war, also was der Landkreis drumherum macht und so weiter, die RTWs, die übrigens jeden Tag auch nach Rostock reinfahren, das entzieht sich unserer Kenntnis, war die offizielle Antwort vor der Bürgerschaft frei zu lesen. Auch in unserem Bürgerschaftsforum. Ja, hat das dann schon so dargestellt. Ich denke mal, darauf ist dann auch unser ehemaliger Bürgermeister gestoßen und hat das dann doch mal ein bisschen initiiert, dass da einiges geändert wird. Dementsprechend bin ich sehr optimistisch, dass wir vieles zum Guten enden. Ja, und mal gucken, wie das in Hamburg wird. Ja, aber
also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, auch wenn es so propagiert wird, dass der Rettungsdienst jetzt da kollabiert.
Nein,
aber mein Rettungsdienst kann schon viel, viel ab. Und da werden auch sicherlich von den 12 RTWs werden wenigstens ein paar werden auf jeden Fall, denke ich, auch besetzt werden. Aber perspektivisch wird natürlich auch der Hamburger Rettungsdienst ein Problem kriegen, wenn man mit Personal, weil, wie gesagt, man nicht davon ausgehen kann, dass 100% dieser Mitarbeiter auch jetzt dort bleiben, sondern die werden wahrscheinlich auch einige rausgehen, woanders hingehen, sich komplett neu orientieren. Und das ist halt die Hamburger SPD.
So ist es.
Jetzt hast du ja viel von Kompetenzgerangel gesprochen.
Und
in Bayern tut sich was.
Wollen wir darüber nach einer Pause sprechen? Weil ich glaube, die 30-Minuten-Puller-Pause müssen wir jetzt hier auch einhalten, sonst merken die Leute wiederum.
Ja, die Hundespaziergänger pullern jetzt über das, was der Hund pullert.
Die Hundespaziergängerpause. Also ihr könnt euch kurz mal hinsetzen und gleich geht's weiter mit uns hier bei Retterview.
Okay, bis gleich. Ciao.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Das war sie, die Pause. Du hast, jetzt haben wir im Kompetenzgerangel aufgehört. Jetzt können wir den Cliffhanger nicht zu sehr überspannen.
Dass sie aufgeregt sind.
In Bayern gibt es jetzt eine Kompetenzmatrix für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Zu § 2a und § 4 Absatz 2 Nummer 1c Notzahngesetz.
Hattest du auch gepostet, glaube ich, ne?
Nee, ich nicht.
Nee? Hattest du mir das geschickt?
Ich habe es dir geschickt.
Ah, deswegen.
Ich wurde mehrfach darauf angesprochen. Also erstmal wundert es mich ja, wo jetzt ja eigentlich diese Kehrtwende hier kommt in Bayern, dass man jetzt auch tatsächlich dann auch hier so sagt, dass die bayerischen Notfallsanitäter ja die unterschiedlichsten Einsatzsituationen äußerst engagiert auf höchstem Niveau. Wobei äußerst engagiert klingt so wie so eine, er war stets bemüht, so ein bisschen. Aber natürlich trotzdem sind das natürlich jetzt wieder diese Ärzte, die jetzt von sich herab blicken. Und ja, die Notstands, ihr macht das schon ganz gut. Hier dürft ihr ein bisschen mehr.
Na, da hat doch nicht jemand Retterview gehört.
Glaube ich jetzt nicht. Nein. Aber ich glaube schon, dass Bayern das auch mitkriegt, wenn die mal aus Bayern rausgehen, dass sie eigentlich in ganz Deutschland einen sehr schwierigen Stand haben, die bayerische Ärzteschaft. Weil jeder, wenn du mit Bayern anfängst, immer nur sagt, ach, die ist ja zuständig in den 80ern. Zumindest was dieses Ärzte-Notstand-Verhältnis anbelangt. Jedenfalls gibt es jetzt eine Kompetenzmatrix. Matrix klingt gut. Es ist, ich nenne es einfach mal eine dreifarbige Tabelle.
Genau.
In Ampelfarben. Und in dieser dreifarbigen Tabelle ist jetzt aufgelistet, was laut ärztlicher Leitung ein Notsan auf jeden Fall können kann, wenn er sich aus- und fortbildet und was er aber im Allgemeinen eher nicht können kann. Und grün sind dann so die klassischen, also eigentlich schon eine Riesenpalette an Medikamenten, Sauerstoff auch.
Mhm. Ich suche gerade, wo du mir das geschickt hast. Ich weiß nicht wo. Gute Frage, ne?
Ich kann, also wenn du auf sokverlag.de gehst, da empfehle ich übrigens, wer sich für Rettungsdienst interessiert, ich schreibe es dir jetzt hier in den Chat von Riverside. Wer bei sokverlag.de mal reinguckt, der findet immer die News zum Rettungsdienst. Also da sind immer so Neuigkeiten. Und genau, Medikamente, unter anderem auch Sauerstoff, klassisches Flumazenil, Fentanyl, Esketamin, Diazepam, sogar Cafedrin, habe ich mich gewundert, Akrinor, also auch was Blutdrucksteigerndes, als auch was Senkendes.
Ja.
Also eigentlich schon sehr breit gefächert. Mehr als man jetzt auch zum Beispiel hier geben würde, auch wenn man ein autarker Notsan ist. Also im Akrinor würde man nicht machen.
Ja.
Genau. Dann eben die roten sind halt so die klassischen Sachen für Intubation, ne? Propofol und glaube ich auch Dinge, wo man sich mit den Nebenwirkungen, Kontraindikationen nicht so,
nicht so im Klaren ist. Marien ist immer, echt immer noch gelb, da haben immer noch viele
gute das sehe ich jetzt gerade erst, Ondansetron.
Ja, was meinst du
mit Ondansetron? Ondansetron? Gegen Übelkeit, das bekommt in Aachen jeder Patient, der Morphin kriegt standardmäßig Ondansetron dazu, weil Ondansetron nicht müde macht. Wo ist denn jetzt da das Problem?
Ich glaube, diese Diskussion hatten wir schon mal mit Ondansetron und ich habe mal nachgefragt und da hieß es doch, und es gab auch noch keine Widerspruchs-E-Mail von irgendeinem Arzt oder Ärztin oder wie auch immer uns zu hören, dass Ondansetron rein von der Indikation nur Menschen gegeben wird, die durch eine Chemotherapie oder in Chemotherapie sind und eine Übelkeit haben. Das heißt, wenn ein Anästhesist oder eine Anästhesistin das gibt, dann wäre das Off-Label-Use, was sie ja machen dürfen, ne, aber wir eben nicht. Und deswegen wird Dimenhydrinat eigentlich bei uns gegeben. Das war jetzt so das, was ich mal gelesen und auch dann nochmal
bestätigt. Also laut gelber Liste hast du recht, durch zytotoxische Chemotherapie und Prophylaxe von postoperativer Übelkeit. Hm. Also ich weiß nur, es wird in Aachen immer dazugegeben zu Opiaten, weil die machen ja schon müde und du willst eben nicht nochmal Womex geben, das ja auch nochmal müde macht. Ja. Aber warum es jetzt rot ist, so nach dem Motto, oh mein Gott, wenn ihr das gebt, das geht auf gar keinen Fall, das wundert mich jetzt ein bisschen nach. Aber gut, vielleicht kann uns da irgendwer.
Aber Dimenhydrinat ist auch drin.
Eben ja auch, sehe ich ja auch gerade. Hm. Womex, krass.
Komisch, oder?
Also man darf keine Medikamente gegen Übelkeit geben, keine Indikation.
Das ist ja mal wirklich spannend. Na gut, das sind wir die Bavaria, ne? Die machen das immer so. Da werde ich noch mal kurz nebenbei kurz in unsere SAA
einsetzen. Vor allem
so
rot, jetzt muss
Dimenhydrinat ist auf jeden Fall in den SAAs mit drinne bei uns und bei dir auch, weil du bist ja auch in NRW.
Im Rahmen der Assistenz einer notärztlichen Versorgung oder aufgrund notärztlicher Veranlassung darfst du das geben. Also das finde ich gut. Bei Womex besteht ja irgendwie auch die Gefahr einer Allergie, fraglich, wenn die jetzt auf Dimenhydrinat. Naja, interessant auf jeden Fall. Ansonsten kann ich die roten Medikamente schon irgendwie nachvollziehen. Ja, wobei da wahrscheinlich, wenn du die brauchst, immer ein NEF dabei ist. Und ansonsten, also wobei Womex habe ich auch schon gesehen, dass das Notsans alleine geben. Also insofern wundert es mich. Und dann finde ich aber interessant bei den heilkundlichen Maßnahmen selber tatsächlich, wie breit gefächert. Also ja. NIF-Therapie auch drin, CPAP-Therapie,
Kind. Nee, das war ja auch mit drin, ne? Genau, ja.
Sogar die endotracheale Intubation.
Mhm.
Also da muss man sagen, in Gelb, in Gelb, also in einem kann man machen, wenn man es kann. Da traut man seinen Notsanz ja relativ viel zu. Man traut ihnen dann zwar nicht die allgemeine Anästhesie zu, also im Rahmen der Reha dürftest du dann intubieren, aber es geht ja hier auch nur um die Rechtssicherheit letztlich.
Na, wenn wir mal an Wien denken, lass mich mal kurz nachdenken, aber ich glaube, da war es auch so, dass die höchsten, was waren die höchsten nochmal, NKI?
Mhm.
Genau, dass die auch mit Videolaryngoskop endotracheal intubiert.
Im Rahmen der, also ich denke, das ist hier gelb, weil es ist ja auch eine rechtliche Geschichte. Du willst denen jetzt den Notsanz was an die Hand geben, wo man sagt, da seid ihr rechtlich auf der sicheren Seite.
Ja, ja.
Und da wird man sagen, okay, im Fall einer Reanimation, den Goldstandard jetzt hier durchzuführen, endotracheale Intubation, ist rechtlich eigentlich gedeckelt. Genau, würde ich auch sagen.
Gelb ist quasi noch, wenn du es beherrschst und oft genug geübt hast. Grün ist so, das grundlegende Wissen, was du wirklich haben solltest als Notsanwalt und beherrschen solltest, egal was komme. Aber das Gelbe, da musst du wahrscheinlich noch mal so ein paar Praktika machen, Übungseinheiten, wie auch immer, das muss abgenommen werden. Und Rot ist einfach, ja, haben sie ja da oben auch gesagt, kein Anwendungsgebiet nach § 2a Notsanwaltgesetz. Und ich denke mal, da lässt sich so ein bisschen diskutieren, weil wie gesagt, wenn man in unsere SAAs guckt, sind da einige Medikamente drin, unter anderem die Midodrinatin, durchaus in den SAAs mit freigegeben sind für Notsans.
Genau, aber ich glaube, wie gesagt, das Dokument bezieht sich darauf, dass es aber, Freigabe ist ein anderes Thema, aber dass es rechtlich nicht gedeckelt ist, dieses Medikament einfach so zu geben. Darauf bezieht sich das. Genauso jetzt hier, du dürftest jetzt keinen Patienten in eine Vollnarkose machen aus Gründen X und ihn dann intubieren, aber im Rahmen einer Reha, wenn er ja eh schon tot ist, in Anführungsstrichen, dann darfst du natürlich, wenn du das beherrschst, intubieren. Rein rechtlich.
Naja,
da, so ist das, glaube ich, gemeint. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt, wie sich das auf die KollegInnen auswirkt und wie die das finden. Können sie ja mal schreiben, werden sie bestimmt auch tun. Und noch ganz kurz, bevor du startest, das geht mir schon wieder so auf den Keks. Ne? es haben sich jetzt mal wieder dieselben, also das muss man sich vorstellen, es gibt im Rettungsdienst so ein paar Persönlichkeiten, die sieht man auf jedem Foto immer zusammen. Und die haben eigentlich aus meiner Sicht nichts Besseres zu tun, außer den ganzen Tag an irgendwelchen anderen Orten über die gleichen Dinge zu sprechen und sie unter einem anderen Namen irgendwo rauszugeben. Und jetzt sind es die Fürther-Gespräche und da hat man jetzt die sieben Thesen an die Wand genagelt. Man hat sich für die sieben Thesen entschieden, hat auch der S&K-Verlag getitelt. wo ich mir, und die hat man dann hoch und heilig übergeben, dem Janosch Dahme im Bundestag. Die sieben Thesen. These 1, Anforderungen und Versorgungsbedarfe, Prävention, erweiterte Versorgungskomponenten, integrierte Leitstellen, vernetzte Gesundheitsdienstleistung, Notarztqualifikation,
Berufs- und Qualifikation. Geht es jetzt um Verbesserungen in diesem Punkt?
Ja, oder? Genau. Wie kann man unter, ich zitiere, den aktuellen krisenhaften Rahmenbedingungen auch in Zukunft auf allen Ebenen eine professionelle Rettungsdienst sicherstellen? Aber das ist so logisch und dafür hätte ich mich jetzt nicht in Fürth treffen müssen und Fürther Gespräche durchführen müssen. lass uns mal irgendeine These ausdenken, die wir dann noch dranhängen können. Dann übergeben wir die 8 Thesen Retterview, die 8 Retterview-Thesen.
Die 8 Retterview-Thesen. In nomine patris, für die. Genau. Und bringen das dann zusammen raus. Ja, nee, aber das klingt doch schon erstmal spannend, ne? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Die Nürnberger Prozesse, jetzt nebenan in Fürth noch die Fürther Thesen. Also
aber
alles,
das ist es, wenn du dir die Bilder, es sind immer die gleichen Leute. Es sind immer die gleichen Leute. Die nennen sich, vorher nennen sie sich Bündnis pro Rettungsdienst.
Ach so,
dann am nächsten Tag sind sie bei den Fürther Gesprächen und übermorgen sind sie das Bündnis kontra Notärzte in Bayern.
Die sind
und in einer
Gang,
Woche.
Louis. Und wenn die einmal drin sind, dann sind die nicht
aber,
mehr auf.
Ja, aber,
hier vor der Aufnahme standen wir beide. Ja, worüber reden wir eigentlich? Und schwupps sind wir im Redeschwall. Also du jetzt gerade mehr.
Insofern,
als ich.
Ja, macht bitte weiter. Macht auch noch weiter mit den Kölner Gesprächen, den Rostocker Gesprächen und den Gesprächen in keine Ahnung wo. Bitte sprecht weiter. Dann
aber
wir
haben doch auch bald unsere Sektengespräche, nämlich in Hamburg, Berlin, München und Köln. Ja?
Richtig, da wird es dann mal unsere Gespräche
Publikum
geben.
Genau, ja, da singen wir gemeinsam und singen. Nein.
Und ich habe am 18.06. eine Lesung in Aachen, meine erste Lesung. Ich weiß noch gar nicht, was ich da machen muss, wie das genau geht, in 2 Monaten schon. Eine Lesung.
Lesen wäre ganz cool, ja.
Ich lese aus meinem Buch. Ich weiß noch gar nicht, auf welcher Stelle. Muss ich mir noch alles überlegen. Muss ich selbst
schade,
schon mal lesen.
Dass du keine lustigen Stellen eingeschrieben hast, ne?
Ja.
Verdammt. Aber da kannst du ja kommentieren dazu. Du liest immer so einen Absatz vor und den Rest machst du, die Rest der Stunde diskutierst du darüber. Mit dir selbst.
Mach ja, ich.
In ja. zweiter oder dritter Persönlichkeit. Wäre auch
ich werd mir Ich werde mir noch mal ein paar Lesungen anschauen, damit ich das dann noch gut hinkriege. Naja, das ist jedenfalls in der Rettungsdienstwelt passiert und jetzt hast du noch irgendwas mit
einem 20-Jährigen? Was sehr beeindruckend ist, weil ich ihn gestern noch wieder getroffen habe und sehr erstaunt bin. Und zwar der 22-jährige Leon hatte ja nach einem Clubbesuch wurde niedergestochen. Sogar
in Rostock jetzt.
Direkt ins Herz. Ja, in Rostock. Direkt ins Herz. Es ist gar nicht so lange her, ich glaube 2-3 Wochen oder so oder 4 Wochen nach dem Disco-Besuch. Die Notärztin, die eintraf, hat die Situation sofort erkannt, gleich gemerkt, da ist eine Herzbeuteltamponade da, der Blutdruck ist gar nicht mehr zu messen und der Club, wo das passiert ist, weiß ich selbst, ist nicht weit von der Uniklinik entfernt. Das heißt, sie hat sich entschieden, load and go. Also wirklich rein noch einen Zugang legen wahrscheinlich und ab in die Klinik und dort hat man im Schockraum auch das Ganze sofort erkannt und alles wohl richtig gemacht, um dieses Stich ins Herz, hat eine fette Herzbeuteltamponade gehabt, das Herz war auch angestochen, es hat auch nicht mehr geschlagen, man hat es trotzdem geschafft, ihn hier, ihn wiederzubekommen nach 25 Minuten Reanimation mit Handreanimation im Herzen, also wirklich ne, Brustkorb auf und dann wird er gedrückt. Und allem drum und dran, man hat sich doch alle Leute rangezogen, hier Professor Dr. Schafmeier bei uns.
Die berüchtigte Handreanimation.
Ja, sorry, die Handquetschung. Ne?
Die Reanimation am offenen Herzen,
also,
die
Handreanimation. Ich packe euch mal gerne den Link dazu rein, es ist wirklich auch spannend zu lesen, weil die Klinik das auch recht spannend hier geschrieben hat. Das Herz schlug inzwischen nicht mehr, noch auf der Trage haben wir Leon den Brustkorb geöffnet, um den Druck im Herzbeutel zu verringern und das Herz behandeln zu können und so weiter. Und das ist also wirklich spannend und sehr cool, dass er es überlebt hat. Mittlerweile ist er in der Reha. Gestern, wie gesagt, habe ich ihn auch nochmal irgendwie gesehen, zufällig hat man mich darauf angesprochen. Ein schönes Bild ist auch drin nochmal, wo er dann allen dankt. Na, also da haben wirklich alle Zahnräder oder alle Glieder der Rettungskette richtig gut geholfen. Ich glaube, er hat auch richtig Glück gehabt, dass das vor einem Club war, der auch noch gut besucht war und man das mitbekommen hat. Die Täter sucht man übrigens immer noch, leider. Also hartes Pflaster in Rostock, wenn du hierher kommst, ne, zieh dir eine Weste an.
Ich wollte gerade sagen, krass, weil wenn man das in Köln machen würde, dann wäre man sich die Finger am Wund schreiben, wenn man jeden Tag so einen Case-Report schreibt, weil hier hast du jede Woche sowas.
Ja. Also ja, das bei uns ist hier ist das, also wir hatten ja letztens auch einen Postboten, der irgendwie auch angegriffen wurde, ich glaube auch mit einem Messer, auch nicht so schön. Simon nennt seinen Stadtteil, der Lüttenklein heißt, eigentlich schon Lüttencrime mittlerweile.
Lüttencrime?
Weil da so viel passiert. Es ist und Schmal ist Schmalingrad. Ne? Also wirklich ganz teilweise echt komische Sachen, die zurzeit passieren, wo man sagt, ich bin wirklich froh, dass ich gerade in meinem Einsatzgebiet bin. Und also da dann doch eher die älteren Leute hat, die sich jetzt nicht immer mit einem Messer bekriegen.
Wir haben unser altes Einsatzgebiet immer nur Mühl-Harlem genannt. Aber Mühl-Harlem. Ja. Aber ganz cool finde ich, hier gibt es einen Wald, der heißt Hahnwald. Hm. Hahn ist eine Luxusgegend und man nennt es Beverly Chicken Wood.
Beverly Chicken Wood. Schön. Ach ja, so kann man das dann auch ein bisschen lustig machen. Aber es ist eigentlich traurig, dass sowas passiert und dass man sowas immer miterleben muss.
Aber genau die richtige Entscheidung von der Notärztin, weil ja, ich habe hier krass, auch schon von Fällen gehört, wo dann Notarzt meinte, nein, wir müssen jetzt hier vor Ort. Und
ja, dieses Stay and Play muss da manchmal nicht sein. Und dass sie dann wirklich gesagt hat, Mensch, ich nehme ihn mit. Also wahrscheinlich hätten einige gesagt, wir reanimieren, jetzt kein Blutdruck mehr. EKG sah bestimmt auch nicht mehr so doll aus, wahrscheinlich gar nichts mehr da. Da hätten einige wahrscheinlich noch gedrückt und versucht und gemacht und mit Volumengabe und so weiter. Aber richtig gehandelt, reingebracht, top. Ne, also Gratulation, echt großes Lob an die, die da so gut entschieden haben, alle zusammen wahrscheinlich. Eine andere spannende Sache ist, ich bekomme in den Livestreams, die wir auf YouTube live und
nicht
so weiter
nur in den
machen,
Livestreams.
Und auch in überall, den ganzen Nachrichten immer. Bekommst du es immer wieder, die Frage, kann ich mit der und der Erkrankung in den Rettungsdienst? Das haben wir uns aber auch selbst verschuldet. Wir haben ja den Leuten gesagt, Mensch, Karriere im Rettungsdienst und so weiter. Wir erklären euch das immer mal gerne ein bisschen. Das machen wir auch gern. Und es gab jetzt eine rechtliche Auseinandersetzung mit einer Kollegin, die Epileptikerin ist. Und die Frage bekomme ich auch ab und zu, kann ich mit Epilepsie im Rettungsdienst fahren. Sie hat das Ganze vor Gericht gebracht. Sie hat also ihre Ausbildung gemacht und wollte jetzt den Abschluss machen. Und die Behörde, die Verwaltungsbehörde, hat ihr das untersagt.
Untersagt, ja. Okay.
Hat einfach gesagt, nee, geben wir nicht raus. Sie sind Epileptikerin. Damit bekommen sie diese Anerkennung eben nicht. 25 Jahre alt ist sie. Im September hat sie dann eben die staatliche Prüfung auch bestanden und sollte die Erlaubnis bekommen. Ging eben nicht. So, das Verwaltungsgericht hat das Ganze dann aufgedröselt. hat alle befragt und hat auch einen Sachverständigen rangeholt, mal so kurz zur Hintergeschichte bei ihr, weil es ist ja auch eine Einzelfallentscheidung ist, das muss man ganz klar dazu sagen. Sie hat irgendwie bis 2018 im Jahr gesetzt, hat die Klägerin dann die Medikation abgesetzt, ärztlich begleitet natürlich, um eben einen LKW-Führerschein zu machen, um den hinzubekommen und so weiter. War auch bis 2019 anfallsfrei und im weiteren Verlauf im August erlebt die Klägerin dann eben bei der Autofahrt einen Anfall und wurde bewusstlos, verursachte einen Verkehrsunfall und so weiter. Hat dann die antikonvulsive Therapie wieder aufgenommen, mit den gleichen Medikamenten wie vorher und seither auch wieder frei von Anfällen. Und das macht sie auch wirklich lückenlos. Also sie nimmt die Medikamente ein, sie ist da auch wirklich ganz fleißig und ganz hinterher, sodass das Gericht dann entschieden hat, dass sie diese Anerkennung bekommt, weil eben die Auswirkungen der Erkrankung nur geringfügig da sind und sie das ja meistens auch, ich muss mal kurz gucken, was es für eine Epilepsie ist, es stand auch da, kryptogene fokale Epilepsie, ne, also fokal auch nicht ganz generalisierend und hat auch Déjà-vu-Auren, also hat dann wahrscheinlich Déjà-vus und das nennt man ja immer Auras und dann weiß sie, okay, jetzt kommt hier irgendwas. Ne? Und man eben nicht sagen kann, dass man nur anhand einer Erkrankung hier sofort sagen kann, wird kein Notfallsanitäter. Ne? Ist wie gesagt eine Einzelfallentscheidung, auch hier muss es immer noch ein Arzt abklären, aber auch hier in der Rettungsdienstzeitschrift, ich halte es immer so im YouTube-Stream nach oben in der aktuellen Folge, das wäre jetzt die Ausgabe April 2023, genau, ist ja die aktuelle, da hat man diesen Fall nochmal beschrieben.
Bist du jetzt so ein Rettungsdienstleser geworden?
Ja, ab und zu gucke ich mal rein, ich finde es spannend und vor allem die zertifizierte Ausbildung, diesmal ist Diabetes drin, ne? Ich mit meinen alten PatientInnen, da kann man durchaus mal über Diabetes ein bisschen mehr lernen.
Also Wenn ihr euch für den Rettungsdienst interessiert oder dass ihr euch auch mal durchlesen wollt, was man da so liest, dann gebe ich euch den Tipp, wartet noch. Vielleicht wird es da bald was geben.
Oh.
Über uns. Ja, Aber das finde ich sehr interessant. Also es gibt ja diese Polizeidienstvorschrift, ich weiß gerade nicht, welche das ist, 300, glaube ich, die regelt, welche Bewerber eingestellt werden dürfen. Hm. Und da ist ganz genau aufgelistet, was du alles nicht haben darfst. Deshalb empfehle ich keinem, der zur Polizei kommt, und wenn er seine Laktoseintoleranz anzugeben, weil es ist per se eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und damit seid ihr vom Polizeidienst auszuschließen. Zumindest rein formal. Praktisch hat dort nämlich auch jemand gegen geklagt. Der wurde dann vom Betriebsdienst rausgekickt und hat eben gesagt, okay, ich nehme Medikamente, ich habe es im Griff. Und genau das ist der Punkt. Wenn es sich nicht auswirkt, dann darfst du auch laktoseintolerant sein, natürlich dann auch zur Polizei gehen, auch wenn es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist. Und
ja, genau. Es gibt übrigens auch die Empfehlung, dass man sich bitte vorher mit der Behörde bzw. dem zuständigen Arzt zusammensetzt. Nach § 38 Verwaltungsverfahren gesetzt, sollte man sich das schriftlich zusichern lassen, um nicht einfach diese Ausbildung zu machen und nachher dann nicht in die Prüfung gehen zu können, weil es dann doch heißt, na, geht nicht. Also ihr könnt euch, das kann man als Referenzbeispiel nehmen, wenn man das selbst mal haben sollte, aber es ist nicht zugesichert, dass jetzt jede Epilepsie auch wirklich in den Rettungsdienst kann.
Also mich wundert es ja sowieso, dass mal überhaupt irgendwer durch den Betriebsarzt fällt. Also das ist etwas, worüber ich mich mittlerweile irgendwie auch aufrege. Es kommt ja, wir reden immer darüber, irgendwie, warum verdient ein Pilot mehr als ein Busfahrer? Dann wird man sagen, die transportieren die gleiche Menge Menschen, gleiche Verantwortung, ja. Dann wird man sagen, okay, jeder kann Busfahrer werden, aber nicht jeder kann Pilot werden. Und dann muss man sich fragen, okay, warum verdient der Rettungsdienst so wenig und die Polizei so viel oder was weiß ich? Dann wird man aus dem Schluss kommen, naja, irgendwie kann halt jeder Rettungsdienstler werden. Also beim Betriebsarzt, das ist ja irgendwie ein Witz, muss man ja ganz einfach sagen. Und ich habe auch schon Fälle erlebt, da hat der Johanniter-Betriebsarzt gesagt, nee, geht nicht. Und am nächsten Tag siehst du die Leute beim Kreuz auf dem RTW. Und da fragt man sich ja schon, also es gibt eigentlich gar keine Chance, wenn man sich nicht wirklich fragt, beim Betriebsarzt durchzufallen. Also auch, ja, klein, groß, dick, dünn, nichts. Einfach nichts. Und das finde ich extrem schade. Wenn man sich auch mal bei der Bundeswehr anschaut, wonach die alles gucken, damit man Eurofighter fliegen kann.
Ich meine, gut, da geht es natürlich um
G-Kräfte. Oh, aber also ich finde das extrem schade, sage ich ganz ehrlich.
Also auch da hoffe ich, dass sich die Spreu vom Weizen während der Ausbildung trennt. Und ich gehe auch fest davon aus.
Also das merke ich auch, dass man durch die Notsan-Ausbildung schon viele Rettungsrambos schon tatsächlich dann in der Prüfung scheitern, die es vielleicht beim Assistenten noch geschafft hätten. Letztlich sind es ja dann RS und bleiben dem System erhalten. ja, ist halt einfach schwierig. Ich finde das gut, was Falk macht. Falk macht ja unfassbar gute Assessment Center und die sind sich nicht zu schade, noch ein zweites Assessment Center zu machen, wenn es in der ersten Runde halt nicht genügend oder ausreichend Leute gab, die qualifiziert sind. Und ja, ich bin da für eine besten Auslese.
Das kriegen wir bestimmt hin. Ich hätte nicht
kriegen
gedacht.
Kriegen wir hin.
So eine Assessment Center Auslese.
Das machen wir zwei.
Na, machen wir. Ja, in unserem Retterview Assessment Center dann demnächst als Ausbildungsbetrieb.
Auch noch.
Auch noch, ja. Ja, weißt du das nicht, dass du Dozent wirst nach deiner Promovierung?
Promotion. Ja. Ich bin tatsächlich Dozent in Dresden. Ich glaube in Dresden.
Ach was.
An der Uni, ja.
Und da hören die Leute zu.
Das weiß ich noch nicht. Ich bin das erste Mal im Juni da oder Juli, ja.
Wir sind gespannt auf deine Berichte auf jeden Fall. Ja. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass wir müssen echt zugeben, wir hatten heute kein Thema.
Nee, gar keins. Chris meinte, worüber reden wir? Einfach, es war auch nur so eine rhetorische Frage. Und ich meinte rhetorisch, keine Ahnung. Und dann, ja, dann wird sich schon irgendwie ergeben. Aber dadurch, dass ja, wie gesagt, es sowas gibt wie Filtergespräche, hat man ja auch immer über was zu sprechen.
Und zu lästern und zu machen. Und zu, nee, ich saß heute mit Boris auf dem RTV und so, du Boris, sag doch mal ein Thema, worüber man so heute reden kann. Einfach so ein Thema. Hör, könnte man wieder über Einsatzgeschichten reden, ist ganz lustig. Ja, das könnte man, aber welche nimmt man da so? Ne? Also es sind mittlerweile so viele, dass du so denkst, fuck, nochmal sich an die letzte erinnern. Ja, komme ich nicht so
drauf. Also wir waren jetzt, also ich war jetzt vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, waren wir bei einem Kind, war hier wieder groß gemeldet, Kind gegen PKW, Verkehrsunfall. Und tatsächlich war ich beeindruckt, das ging nur darum, Spielstraße, dass rückwärts jemand ausgeparkt ist und dabei ein spielendes Kind erfasst hat. Und das Kind sah aus, alter Falter. Also wir können uns auch noch nicht genau erklären.
Es hat schon. Ich lacht jetzt gerade nicht, dass ihr denkt, warum hat er jetzt gedacht? Ich dachte, das Kind hat nichts gehabt und ihr seid dann, nein.
Ah, es hatte ordentlich krass, was. Ja. Also das halbe Ohr irgendwie am Bluten, dann den Reifenabdruck auf dem Gesicht und das nur beim Rückwärtsausparken, wo man sich auch fragt, wie parkt denn der aus?
Wie parkt man aus? Aber ich habe es auch schon mal erzählt. Eine Dame, Rückwärtsgang, die hat sich auf einer Bushaltestelle festgehalten und irgendwann ist das Hinterrad aber rangekommen. Sie hat Vollgas gegeben rückwärts und ist so doll gegen den Baum, dass sie in den Schockraum musste. Ne? Also schon wirklich krass, ja.
Aber das spricht ja wieder für die Polytrauma-Leitlinie. Es geht nicht um die Geschwindigkeit, sondern die Kinematik. Ja. Weil es kein Überrolltrauma, sonst wäre es auf jeden Fall was für ein Schockraum
gewesen. Noch das Gegenteil, und zwar eine ältere Dame, Fahrrad, parallel mit einem Auto fahrend. Und das Auto hat sie mit dem Rückspiegel so ein bisschen am Arm gestriffen. Sie ist darauf hingefallen, hat sich aber abfangen können. Hat auch gesagt, ihr geht's wirklich gut. Sie hat ja auch einen Helm aufgehabt und sie ist da wirklich nur aufgekommen. Und da kam Notarzt, Rettungswagen, zwei Polizeiautos, Feuerwehr, alles war da wegen eines vermeintlichen Fahrradsturzes, aber es wurde halt einfach wieder gemeldet, hier Verkehrsunfall, PKW mit Fahrradfahren, PKW hat Fahrradfahren erfasst und auf die Straße geschleudert, ne? Und da denkt man natürlich alle Horrorszenarien und da gibt es ja diesen Ablauf und du denkst auch, dann heißt es nachher nur gestriffen am Spiegel und versuchst schon Kraft. Also ihnen geht es wirklich gut, sie sind wirklich nirgendwo hingefahren, weil hier kommt gerade die Kavallerie, ne?
Ja. Das große Besteck,
genau.
Da gibt es ja echt immer mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, die Kavallerie, das große Besteck. Und genau. Was man da alles so für Periphrasen hat. Ja.
Ja.
Das volle Programm.
Ja, es kommt drauf an halt. Ach, mein Lieber, ja, war schön wieder. Wir sehen uns nächste Woche in meinem Urlaub. Mal gucken, ob ich ein bisschen erholter dann aussehe und rasiert vor allen Dingen. Ja, ansonsten sehen wir uns demnächst und hören uns demnächst. Schreibt uns bitte info@retterview.de.
Yes.
Gut.
Ich bedanke mich.
Bis dahin.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.